Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ich mal wieder hier vorne sitzen kann und mit euch zusammen das Wort studieren kann. Wir sind in Matthäus 22. Annette, lässt du das Ding rumgehen? Okay. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und dein Wort ist nicht was, was über uns hinweggeht, was uns einmal die Woche sonntags begegnet, sondern dein Wort ist etwas, was uns durch die Woche begleitet. Dein Wort ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Es ist unsere Lebensgrundlage. Wir sind heute Abend hier und kommen mit unseren Nöten, unserem Stress, die Probleme, die uns begegnet sind diesen Tag über und die Entscheidungen, die wir zu treffen hatten, das, was uns ermutigt hat, aber auch die Dinge, die uns runtergezogen haben. Und dein Wort ist für uns Kraft, dein Wort ist für uns Ermutigung. Und du redest durch dein Wort in unsere Herzen hinein und du wirst uns ermutigen, wirst uns aufbauen, wirst uns immer wieder neu begeistern von der Tatsache, Jesus, dass du in unserem Herzen wohnst und dass du unser Leben in deiner Hand hältst, dass du derjenige bist, der uns lenkt und leitet, der unseren Weg bereitet. Wir wollen unsere Herzen öffnen und wirklich bereit sein für das, was du uns zu sagen hast, wo du in unser Leben und in unser Herz hineinsprechen willst. Denn dein Wort ist lebendig und es möchte uns verändern. Und wir möchten das auch, Jesus. Wir möchten von dir, von deinem Wort verändert werden. Wir sind nicht perfekt oder wir sind nicht. Wir können, niemand von uns hier kann irgendwie sagen, wir hätten es geschafft oder wir hätten überhaupt irgendwas geschafft. Du bist derjenige, der in uns bewirkt. Und du bist derjenige, der in uns vollbringt. Amen. Peter hat letzte Woche Kapitel 21 gelesen und heute machen wir weiter in Kapitel 22. Jesus ist in Jerusalem und Jesus befindet sich im Tempel. In Kapitel 21 habt ihr schon gelesen letzte Woche, dass Jesus im Tempel ist, das liest man in Kapitel 21, Vers 23. Und als er in den Tempel kam und lehrte, traten die Hohepriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus ist im Tempel und lehrt. Jesus ist nach Jerusalem eingezogen und dieses ist die Woche vor seiner Hinrichtung. Man nimmt an, dass dieses Kapitel 21 oder dieses, was er im Tempel hier lehrt, dass es der Montag ist. Und aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 12 geht so ein bisschen hervor, dass zwischen 21 und 22 hier ein Tag liegt, sodass dieses hier vielleicht der Dienstag ist vor seiner Kreuzigung. Das ist aber letztendlich auch müßig, welcher Tag das genau war. Da steht nur, dass die Pharisäer zwischendurch nach Hause gegangen sind und dann eben hier wiederkam und Jesus weiter gelehrt hat. Am Anfang von Kapitel 22 lesen wir wieder ein Gleichnis. Also Jesus fährt fort, in Gleichnissen zu lehren, vor den Leuten, die im Tempel sitzen und dem zuhören, aber genauso vor den Hohepriestern und Ältesten, vor den Pharisäern, die da sind und nach wie vor versuchen, ihn zu Fall zu bringen, einen Anlass zu finden, ihn verurteilen zu können. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Und das Gleichnis, was hier jetzt kommt, ist eigentlich eine Parallele zu dem Gleichnis, was ihr letzte Woche schon gelesen habt, nämlich das von Kapitel 21, eben Vers 33 bis 44, das Gleichnis vom Weinberg da. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sag den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Zurück zu 2. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Der König ist Gott und sein Sohn ist Jesus Christus. Und er sandte seine Knechte aus, das sind die Propheten, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Das ist das jüdische Volk. Doch sie wollten nicht kommen. Im Alten Testament lesen wir immer wieder, dass das Volk Gottes die Einladung Gottes verworfen hat, nicht auf Gott gehört hat, sich gegen Gott aufgelehnt hat, anderen Göttern nachgefolgt ist, andere Götter angebetet hat, anderen Göttern Opfer gebracht hat, sodass Gott immer wieder Leid seinem Volk zugestehen musste, sozusagen, damit sie wieder zurückkommen auf den rechten Weg. Oft genug wurden die Propheten Gottes gequält, zum Teil getötet, misshandelt. Sie haben die Einladung Gottes nicht angenommen. Hier ist Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um das Evangelium dem jüdischen Volk zu bringen. Und hier sind die Pharisäer gegenwärtig hier im Tempel bei seiner Gleichnisrede, diejenigen, die ihn verwerfen, die ihn ablehnen, die behaupten, er wäre nicht der Messias, zumindest nicht der, den sie erwarten würden. Er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Normalerweise ist eine Hochzeit ein freudiger Anlass. Jeder von uns hier ist schon mal auf einer Hochzeit gewesen, nehme ich an jedenfalls. Und da geht man doch gerne hin. Wenn zwei Leute heiraten, sich das Ja-Wort geben, dann ist das ein Grund zur Freude. Und natürlich möchte man daran teilhaben. Zum einen natürlich, um dabei zu sein, wenn das Ja-Wort fällt. Jeder möchte das Brautpaar küssen sehen. Man freut sich darüber, aber natürlich auch, um dem Brautpaar zu zeigen, wir sind bei euch, wir sind mit euch, wir sind Zeugen eurer Entscheidung und wir wollen eure Entscheidung mittragen. Wir wollen für euch da sein, wir wollen euch helfen, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Deswegen ist normalerweise eine Einladung zur Hochzeit ein Grund zur Freude. Und hier schon erst recht, Hier ist es nicht irgendein Achim, der heiratet, sondern hier ist es der König, der zur Hochzeit einlädt. Und das ist nicht nur eine Freude, zur Hochzeit zu gehen, wenn der König einlädt, sondern das ist eine Ehre, eingeladen zu werden zur Hochzeit des Königs oder zur Hochzeit des Sohnes, aber der Einladung des Königs zu folgen. Und es gibt eigentlich keinen verstandesmäßig zu begreifenden logischen Grund, warum die nicht wollen. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Die haben es abgelehnt. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt doch zur Hochzeit. Also wenn ihr schon nicht kommt, einfach nur um der Hochzeit willen, dann kommt doch wenigstens um des guten Essens willen. Das Essen ist bereitet, es ist alles fertig, es ist alles vorbereitet. Ihr braucht nur noch kommen und euch hinzusetzen und teilzunehmen an dieser Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg. Das ist eine Reaktion, die man eigentlich logisch nicht nachvollziehen kann. Warum Menschen das ablehnen und nicht dieser Einladung Folge leisten. Und doch ist es was, was wir aus dem Alltag kennen, oder? Jeder von uns hat sicherlich schon mal diese Situation gehabt. Jemandem zu sagen, Gott liebt dich und Gott lädt dich ein, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Gott liebt dich so, wie du bist, und er lädt dich ein, so wie du bist, zu ihm zu kommen. Und das ist die größte Einladung, die man kriegen kann. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Das ist das Einzige, was uns rettet. Und dennoch, zumindest ist es mir oft so gegangen, dass viele Leute gesagt haben, interessiert mich nicht. Das ist dein Glaube, das ist nicht mein Glaube. Das ist Humbug, sind Gehirnspinste, wie heißt das? Gespinste, Hirngespinste. Dieser Einladung will ich nicht Folge leisten, weil das hat für mich keinen Wert. Das ist mir völlig egal, was du da erzählst. Das ist mir völlig egal, was du glaubst. Viele Menschen reagieren so auf die Konfrontation mit dem Evangelium und lehnen das Evangelium ab. Aber sie verachteten das. Sie achteten es gering. Sie hatten keine Acht darauf. Sie haben in ihrer Oberflächlichkeit, in ihrem Lebensstil, nicht wirklich darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und haben das Evangelium abgelehnt. Sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Das ist das Leben in der Oberflächlichkeit, aus der ich herkomme. Das ist das Leben im Stolz. Stolz sein auf mich selber und das, was ich tue und das, was ich schaffen kann. Und das ist auch genau das, wo ich herkomme. Und das ist das, wo wir viele von uns herkommen. Gott zu verachten und wegzugehen. Einer auf seinen Acker und der andere an sein Geschäft. Den normalen alltäglichen Dingen nachzugehen und dem Wert und Wichtigkeit zu geben, was wir im Alltag so tun. Und zu denken, dass es das ist, was uns erfüllt. Die haben keine oder wir hatten früher keine Lust, irgendeinem König nachzufolgen oder irgendeinem König zu dienen. Wir waren lieber unser eigener König und haben uns selber gedient und haben außer uns keine andere Autorität über uns akzeptiert. 6. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Das steht fast genauso im Kapitel davor, im Vers 35. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Ist das gleiche Bild. Hier ist von den Knechten die Rede, das sind die Propheten, aber es gilt genauso für Jesus Christus, den sie verworfen haben, den sie abgelehnt haben, und das wird ja hier in ein paar Tagen passieren. Die Pharisäer sind dabei, seinen Tod zu bauen, in Anführungsstrichen. Kapitel 21, Vers 42, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Sie machen sich lustig über Jesus Christus, sie verhöhnen ihn, sie töten ihn. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Hier auch wieder die Parallele zu Kapitel 21, Vers 41. Sie antworteten ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten. Ein böses Ende. Dieser Vers ist zu diesem Zeitpunkt hier ein prophetischer Vers. Ne? Nicht lange danach, 70 nach Christus, und das hat Peter, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, ist diese Prophezeiung so eingetreten. Unter Kaiser Vespasian, der zu der Zeit regiert hat, ist Titus mit den Heeren der Römer nach Jerusalem marschiert und hat Jerusalem eingenommen, die Mauern eingerissen, die Stadt verbrannt, die Leute umgebracht und alle sind geflüchtet und Jerusalem hat nicht mehr existiert. Interessant ist, dass hier steht, da wurde der König zornig und schickte seine Heere. Und ich habe so gedacht, naja, das war ja eigentlich nicht das Heer Gottes, sondern das war das Heer der Römer. Und wie kann denn die Bibel behaupten, dass die Römer irgendwie das Heer Gottes gewesen wären? Das ist kein Problem. Jedes Heer dieser Erde ist Gottes Heer, wenn er das möchte. Und wenn nicht, nicht. Gott benutzt die Menschen, die an ihn glauben, für das, was er tun möchte. Und genauso die Menschen, die das nicht tun. Gott benutzt den Satan für das, was er tun möchte und hat ihn in seiner Hand. Und alles andere ganz genauso. Im Alten Testament, in Jeremia zum Beispiel, oder Klagelieder, oder Hesekiel, was ich gerade lese, wird lang und breit erklärt, wie Gott alle möglichen Heere benutzt, um natürlich die Feinde Israels zu besiegen, aber letztendlich auch das Volk Israel zur Buße zu bewegen, dadurch, dass er das Heer der Assyrer benutzt, um Jerusalem dem Erdboden gleichzumachen. Und das Volk, sein Volk, in die babylonische Gefangenschaft ziehen lässt. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Er benutzt dieses Heer und jenes Heer für das, was er tun möchte und das, was er erreichen möchte. Und so benutzt er hier das Heer der Römer. Und die nehmen die Stadt Jerusalem ein. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten. Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Das ist bitter, oder? Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber wenn ich mir vorstelle, meine Hochzeit hier in der Gemeinde, das ist inzwischen auch schon 9 Jahre her, da haben wir die ganze Gemeinde damals eingeladen, zu kommen einfach, um teilzuhaben. Und die ganze Gemeinde ist gekommen. Und ich fand das klasse. Ich habe mich da riesig drüber gefreut. Die meisten von euch kannte ich überhaupt nicht, aber der ganze Saal war voller Leute hier. Und ich dachte, wow, kaum einer von denen kennt mich. Da war ich gerade ein paar Monate in der Gemeinde. Und trotzdem sind alle gekommen, weil alle teilhaben wollten an der Hochzeit und sich mitfreuen wollten. Wie hätten wir hier vorne dagestanden irgendwie, wenn wir alle eingeladen hätten und keiner wäre gekommen? Da hätte Peter sich völlig umsonst vorbereitet. Die schöne Hochzeitsrede, wem willst du die halten, wenn keiner da ist? Gut, klar, dem Brautpaar. Ja, das ist natürlich auch schon nicht schlecht. Aber wie hätte ich mich da gefühlt? Wie hätte ich das empfunden, ne? Hier zu sitzen als Brautpaar, der einlädt und keiner kommt. Der Saal ist leer, man guckt auf die Uhr, der Termin ist schon eine halbe Stunde vorbei. Keiner da. Da hätte ich wahrscheinlich nachgedacht irgendwie und entschieden, irgendwie, ich sollte vielleicht gar nicht heiraten. Vielleicht ist das nicht dran. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und ich glaube nicht, dass das hier so gemeint ist, dass Gott jetzt denkt, okay, die erste Wahl war es nicht, jetzt nehme ich so den Rest, den schäbigen Rest, das, was noch überbleibt. Auf keinen Fall. Er hat das Angebot seinem Volk gemacht, die haben es abgelehnt und er macht das Angebot jetzt den anderen Menschen, die er ganz genauso liebt und da macht Gott überhaupt keinen Unterschied. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Das sagt er hier seinen Knechten. Das ist das, was Jesus gemacht hat, der rausgegangen ist, das Evangelium verkündet hat den Juden. Das ist das, was die Jünger gemacht haben. Petrus, der zu Cornelius gegangen ist, dem Heiden, und ihm das Evangelium verkündet hat, der sich bekehrt hat. Das ist Philippus, der diesem Kämmerer hinterhergeflogen ist, gebeamt, und diesem Mann das Evangelium gepredigt hat, sodass er sich bekehrt hat und sich hat taufen lassen. Und das ist Paulus, der in der damaligen gesamten römischen Welt umhergereist ist und allen Heiden das Evangelium verkündigt hat. Und das sind wir, du und ich, die wir das Evangelium leben und verkündigen, unseren Arbeitskollegen, unseren Studienkollegen, unseren Mitschülern, unseren Freunden und Bekannten, unseren Nachbarn. Habe ich ihn vergessen? Alle Leute, die um uns rum sind, unsere Familien. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und das ist doch nichts anderes als das, was wir tun, wenn wir von Jesus erzählen. Wenn wir Menschen sagen, Jesus liebt dich, Mann. Jesus will dich retten. Das ist nichts anderes, als würden wir sagen, Jesus lädt dich ein zur Hochzeit. Und du bist die Braut. Das würde ich so auf der Straße nicht formulieren, aber und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden. Böse und Gute. Und die Tische wurden alle voll. Das sind wir, die hier sitzen. Wir Heiden. Und sie brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Wir wurden von Jesus eingeladen, so wie Jesus jeden Menschen einlädt. Und aus Gnade, so wie wir es vorhin gesungen haben, aus Gnade durften wir dieses Angebot, diese Einladung annehmen. Und deswegen sitzen wir hier mit am Tisch. Böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Wir sind eingeladen worden, von Jesus an dieser Hochzeit teilzunehmen. Und wir selber, durch unsere Bekehrung, durch unsere Wiedergeburt, sind Zeugnis für Jesus Christus und laden selber ein. Menschen. Teilzuwerden der Braut, teilzuwerden der Gemeinde, der Braut Christi. Gottes Einladung anzunehmen. Da ging der König hinein. Ich liebe diesen Satz oder diesen Teilsatz. Die Gemeinde ist versammelt, eingeladen bei der Hochzeit und der König kommt rein. Und der König kommt, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Er sehnt sich nach uns. Er freut sich über jeden Einzelnen, der da ist. Er freut sich über dich und über mich. Gott freut sich darüber, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir hier sitzen in der Bibelstunde und uns auseinandersetzen mit seinem Wort. Dass wir hier sitzen und singen und Gott anbeten. Gott hat so gerne Gemeinschaft mit uns. Mit jedem von uns. Am besten rund um die Uhr. Und das hat er, er ist ständig bei uns. Er liebt uns. Der König kommt, hat Gemeinschaft mit uns und will mit uns zusammen feiern. Denn ein Kind Gottes zu sein und Gemeinschaft mit dem lebendigen und dem einzig wahren Gott zu haben, ist ein Grund zum Feiern. Unbedingt. Ein Grund zur Freude. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen. Und vielleicht macht er das ähnlich wie Peter sonntags, nach dem Gottesdienst, der durchs Café zieht und jedem persönlich die Hand reicht und sagt, schön, dass du da bist. Vielleicht ist es auch so, dass Gott an der Tafel langgeht und sagt, hey, schön, dass du da bist. Toll, Jörg, dass du hier bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Toll, dass du dabei bist. Ich freue mich darüber. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ups. Da war die Geschichte gerade so schön. Und jetzt wird's doch so ernst. An dieser Stelle hatte ich früher ein Fragezeichen in meiner Bibel stehen. Inzwischen habe ich das wegradiert, aber trotzdem finde ich, es ist ein Abschnitt, der nicht so ganz einfach zu verstehen ist. Der schon irgendwie, nicht nur weil er wirklich hart ist, dass hier jemand an der Tafel sitzt, der dann wieder rausgeschmissen wird, sondern auch einfach darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Denn die Juden haben Jesus als Messias abgelehnt. Dann ging die Einladung vom König an die Welt, an die Heiden, an uns. Und viele sind gekommen, Und Gott hat seine Gäste, die Hochzeitsgäste, begrüßt. Aber einer von den Gästen hat hier nicht das richtige Gewand an. Und deswegen muss er diese Gesellschaft, diese Hochzeit wieder verlassen. Und das ist bitter. Augenscheinlich, also anscheinend ist es hier so, dass das Gewand, was die anderen tragen und dieser eine nicht, das entscheidende Kriterium ist, ob jemand an der Hochzeit teilnehmen kann oder eben nicht. Was hat es mit diesem Gewand auf sich? Wenn es das entscheidende Kriterium ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben oder eben nicht, dann gibt es nur eine Möglichkeit, was dieses Gewand ist. Und das ist das, was in Johannes 14, Vers 6 steht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus Christus. Ich bin der Weg zum Vater. Das heißt, dieses Gewand, was die anderen tragen und dieser eine nicht, ist ein Bildnis, ein Bild für Jesus Christus. Ist ein Bild für das, was Jesus Christus für uns bedeutet und was er für uns getan hat. Denn Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Vielleicht ist das schon 9:15. Lesen wir kurz ein paar Stellen. Und wir fangen mal an im Jesaja 61. Vers 10. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Und dann blättern wir mal zum anderen Ende der Bibel, nämlich zur Offenbarung, in Kapitel 19. Da gibt es diese bekannte Stelle von der Braut. Und zwar ab 6b. Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reichem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Die Gerechtigkeit der Heiligen. Was ist unsere Gerechtigkeit, deine und meine Gerechtigkeit? Sind wir gerecht gewesen, gerecht gemacht gewesen, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben? Nein. Da haben wir in Sünde gelebt und waren von Gott getrennt. Wir konnten Gott nicht gerecht werden. Die Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, die erlangen wir durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, der einzige Weg. Und Jesus Christus hat durch Tod und Auferstehung uns gerecht gemacht, die wir daran glauben, und Jesus unser Leben geben. Und deswegen ist das der einzige Weg zu Gott. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist eine Warnung an alle Menschen, die versuchen, ins Reich Gottes zu kommen, ohne sich mit Jesus Christus auseinanderzusetzen. Die versuchen, sich in die Gemeinschaft Gottes zu mogeln, ohne Jesus Christus als den Sohn Gottes anzuerkennen. Und das ist genau das, was die Pharisäer hier machen. Sie bezeichnen sich als gottesfürchtige, gottesgläubige Menschen und lehnen doch den Sohn Gottes ab. Das ist eine Warnung für alle, die versuchen oder die von sich behaupten, an Gott zu glauben, aber Jesus ablehnen. Und es gibt viele Menschen, die das versuchen. Das sind hier, wie gesagt, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Hohepriester, die Ältesten, die von ihrer Religiosität, von ihrem Glauben so sehr überzeugt sind, dass sie meinen, alles Recht dieser Erde zu haben, dass sie meinen, sie hätten sich durch ihr religiöses Leben ihren Platz bei Gott erkauft und die in ihrer Blindheit dann dennoch den Sohn Gottes, den Messias, ablehnen und töten. Das ist eine Warnung an alle Menschen, die in Selbstgerechtigkeit und Stolz davon ausgehen, dass sie Jesus Christus nicht brauchen, weil sie selber gut genug sind. Meine Mutter zum Beispiel gehört dazu. Mein Vater auch. Meine Eltern sind Leute, die groß geworden sind in einer evangelischen Jugendgruppe, das Wort Gottes ein Stück weit kennengelernt haben. Mein Vater hat Theologie studiert, hat sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt, Hebräisch, Griechisch und diese Sachen gelernt. Das, was man so können muss. Und haben ihr Leben lang versucht, ein gutes Leben zu führen. Und sich immer für das Richtige zu entscheiden. Die Herausforderungen des Lebens und des Alltages anzunehmen, sie zu bewältigen, indem man das Richtige tut. Und wenn ich meine Eltern frage, wie ist das mit eurem Glauben? Glaubt ihr an Gott? Natürlich. Klar, das weiß auch jeder, ne? Die Bibel sagt davon, selbst der Teufel glaubt an Gott, natürlich. Weiß er von seiner Existenz. Aber wie ist das mit eurem Glauben? Seid ihr dabei? Habt ihr ewiges Leben? Natürlich. Wir haben immer alles gut gemacht. Wir sind gute Menschen. Wir haben versucht, nie irgendwas Böses zu tun. Wir haben nie irgendjemandem was zuleide getan. Meinen Sie? Wenn wir also so gute Menschen sind, warum sollte Gott uns verwerfen? Aus welchem Grunde sollten wir nicht dabei sein? Sollten wir kein ewiges Leben haben? Sollten wir nach unserem Tod nicht im Himmel leben? Der Grund, warum das nicht so sein wird, steht hier. Weil sie dieses Gewand nicht anhaben. Meine Eltern sind nicht in der Lage, die Sündenvergebung in Jesus Christus anzunehmen. Mein Vater weigert sich, daran zu glauben, dass jemand anders für seine Sünde gestorben ist. Und das ist auch eine Form von Stolz. An Jesus Christus zu glauben, heißt auch anzunehmen, dass Jesus für mich selber gestorben ist, an meiner Stadt. Wenn ich Probleme damit habe und das nicht annehmen kann, dass es jemanden gibt oder jemanden gab, und zwar den Sohn Gottes, der für mich stellvertretend am Kreuz gestorben ist, wenn ich damit nicht zurechtkomme, dann kann ich Jesus nicht annehmen in dem, was er für mich getan hat. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Jesus macht uns dieses Angebot durch Tod und Auferstehung am Kreuz. Und er sagt uns: Ich bin für dich gestorben, stellvertretend. Du hast jetzt die Möglichkeit, an mich zu glauben und dadurch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und deswegen ist Jesus Christus der einzige Weg zu Gott. Wenn man Jesus Christus ablehnt, in dem, was er für uns getan hat, kann man keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist dieser Mann ohne das richtige Gewand. Er kann hier nicht sitzen bleiben, er kann keine Gemeinschaft hier haben, er kann hier nicht teilnehmen am Mahl. Weil er nicht an Jesus Christus glaubt. Römer 7, das lesen wir gerade im Jugendhauskreis. Und da setzt sich Paulus lange und tief damit auseinander, was es bedeutet, in seiner selbstgeschafften Gerechtigkeit zu leben und sich selbst gerecht zu machen und versuchen, gerecht und richtig vor Gott zu leben. Und Paulus argumentiert diese ganze Argumentationskette durch den Römerbrief hindurch und kommt hier in Kapitel 7, in Vers 24 an den Punkt, dass er eben erkennt, das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht selbst aus dem Dreck rausziehen. Ich kann mich nicht am eigenen Schopf packen und mich befreien von meiner Schuld, von meiner Sünde. Ich kann die Trennung zwischen mir und Gott nicht selbst überwinden. Ich, elender Mensch, wer will mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Wer kann das tun? Ich kann das nicht selber machen. Ich kann mir nicht selber dieses Gewand überziehen und mir sagen: Okay, ich bin jetzt gerecht. Ich bin rechtschaffend. Ich darf hier teilnehmen, weil ich habe mich selbst gerecht gemacht. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, meinen Herrn, er alleine war in der Lage, den Tod zu überwinden und aufzuerstehen. Er alleine ist in der Lage, mir ewiges Leben zu geben. Er alleine ist derjenige, der dieses Gewand mir anziehen kann. Und im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Philipper 3, Vers 7. Ne? Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Mein altes Leben, mein Versuch, sagt Paulus hier, als Pharisäer, als Schriftgelehrter, als Mitglied des Hohen Rates, Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen, Gerechtigkeit vor Gott zu leben, andere Leute von Gerechtigkeit zu überzeugen und sie zur Gerechtigkeit zu prügeln, all das ist völlig wertlos. All das ist völlig auswegslos. Dieser Weg führt nicht zu Gott. Das alles erachtet er für Dreck. Jesus musste Paulus zerbrechen, damit Paulus in der Lage war, Jesus anzunehmen. Ich erachte das alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Nur Jesus alleine kann uns gerecht machen in den Augen Gottes. Nur durch ihn können wir teilnehmen an diesem Hochzeitsfest. Jesus allein ist derjenige, der dieses Gewand, der uns dieses Gewand anzieht. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das ist bitter, aber ich finde, dass es klar und gerecht ist. Es gibt kein In-between, kein Dazwischen. Es gibt nur entweder oder. Entweder gerechtfertigt durch meinen Glauben an Jesus Christus, aus Gnade heraus, Gott sei Dank, oder abgelehnt und verworfen, hinausgeworfen in die Finsternis. Dazwischen gibt es nichts. Und ich weiß, dass es das ist, was meine Eltern erwartet. Und das finde ich furchtbar. Und ich weiß, dass es das ist, was viele andere erwartet, die ich kenne und die ihr kennt. Viele eurer Mitschüler, viele eurer Kollegen, die das Wort Gottes so dringend brauchen und die die Befreiung durch Jesus Christus so dringend brauchen. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Der Ruf Gottes geht an alle Kinder, an alle seine Kinder. Gottes Liebe ist für jeden gleich. Für jeden, der hier sitzt, und für alle Menschen dieser Erde ganz genauso. Alle sind berufen, Kinder Gottes zu werden. Aber wenige sind auserwählt. Und das ist meine Entscheidung, ob ich Jesus annehme oder nicht, ob ich mit Jesus gehe oder nicht. Und es ist so eine große Gnade, dass ich Jesus kennen darf. Gott ist so gut, dass er uns eingeladen hat, an dieser Hochzeit teilzunehmen, obwohl wir das nicht verdient haben. Gott ist so gut, dass wir Teil seiner Familie sein dürfen, obwohl keiner von uns das hier verdient hat. Gott ist um so viel mehr gut, dass er seinen eigenen Sohn für dich und für mich geopfert hat und dass wir an diesem Mahl teilnehmen dürfen, mit Jesus und mit Gott ewige Gemeinschaft haben dürfen und ihn anbeten können. Für den Rest der Ewigkeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so gut bist. Ich danke dir dafür, dass du dich hier erniedrigt hast, in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern hier. Dass du dich erniedrigt hast und dich ihrem Zorn hingegeben hast und dich von ihnen hast ans Kreuz schlagen lassen. Wir danken dir alle, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und dass du für uns das getan hast, was wir aus uns selber heraus nicht tun können. Dass du den Tod überwunden hast und dass du uns vor Gott gerecht gemacht hast. Wir danken dir dafür, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können, dass wir angenommen sind durch dich, Jesus. Wir danken dir dafür, dass du uns die Hand gereicht hast und dass du uns rausgeholt hast aus unserem alten Leben und dass du uns neu gemacht hast. Du bist so gut, Jesus. Und in unserem Alltag sind wir oft so nachlässig und so oberflächlich. Hilf uns, dass wir mehr und mehr dahin kommen, dich anzubeten und dir zu danken und dir Ehre zu geben mit allem, was wir tun. Dir zu vertrauen. Denn du bist der Gerechte. Du bist der Sohn Gottes. Du bist derjenige, der uns trägt und der unser Fundament ist. Hilf uns, dass wir nicht auf uns selber gucken, nicht auf Umstände gucken, sondern dass wir auf dich sehen. Denn du bist gut und du bereitest uns den Weg. Danke, Jesus, dass du uns liebst. Amen.